Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Heute geht es bei uns um eine illegale Pause und damit hallo zum Update-Podcast an diesem Dienstag. Ja, über eine Pause freut man sich ja eigentlich meistens eher. Die Abgeordneten vom britischen Parlament hat es überhaupt nicht gefreut, als ihr Premierminister Boris Johnson sie 5 Wochen in Urlaub schicken wollte, statt der üblichen 2. Und das kurz vor dem geplanten Austritt aus der EU am 31. Oktober. Dagegen wurde geklagt, weil die Abgeordneten Angst hatten, dass sie mit der Pause einfach kaltgestellt werden sollten. Heute sagt das oberste Gericht in Großbritannien, das war illegal.
This court has already concluded that the Prime Minister's advice to Her Majesty was unlawful, void and of no effect. This means that the order in council to which it led was also unlawful, void and of no effect and should be quashed.
To quash übersetzt vernichten oder verwerfen, sagt Brenda Hale, die Präsidentin des Supreme Courts. 11.30 Uhr am Mittwoch trifft sich also wieder das britische Parlament. Wie geht's da jetzt weiter für Boris Johnson? Und wie geht's weiter in Sachen Brexit? Das klären wir heute. Ja, und da gingen die Meinungen auseinander bei der emotionalen Rede von Greta Thunberg bei der UN.
How dare you?
Wir schauen uns heute an, wie viel Emotion eine gute Rede braucht. Ab wann bekommt man nichts mehr vom Inhalt mit? Wie kommt die Message, die Aussage, die man hat, perfekt rüber? Das klären wir heute mit einem Redenschreiber. Und warum, bitteschön, fotografieren Männer ihr Glied und schicken das dann ungefragt rum?
Ich glaube, dass es mehr was mit bewusster Machtausübung zu tun hat und nicht, ich bin so unsicher, ich weiß nicht, wie ich mit Frauen umgehen soll, deswegen schicke ich Ihnen jetzt ein Foto von meinem Penis.
Sandra Schwag ist Expertin für sexualisierte Gewalt und Medienpsychologie an der Uni Bielefeld und sie ordnet uns das heute mal ein. Ein Dickpick-Fall wurde nämlich heute am Landgericht Rostock verhandelt. Das alles jetzt für euch. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Erst Klima, dann Weltpolitik. So läuft es diese Woche in New York bei den Vereinten Nationen. Heute Vollversammlung mit Trump, mit Bolsonaro, mit Guterres, mit Erdogan, mit Macron und unser Korrespondent Peter Mücke ist auch mit dabei. Peter, US-Präsident Donald Trump. Er hat heute gesprochen. Er wirft dem Iran vor, seine gewaltsamen und unprovozierten Aggressionen eskaliert zu haben. Also da wurde es gleich mal ordentlich persönlich. Was folgt daraus für Donald Trump? Mehr Sanktionen?
Ja, er droht mit mehr Sanktionen und vor allen Dingen will er alle an einen Tisch bringen und den Iran isolieren, die Europäer auf seine Seite ziehen. Man darf ja nicht vergessen, es gibt dieses Abkommen, dieses Atomabkommen mit dem Iran. Die Amerikaner sind ausgestiegen, die Europäer sind bisher noch mit dabei. Bisher sage ich, weil gestern Frankreich, Deutschland und Großbritannien leicht abgerückt sind auf die amerikanische Seite und gesagt haben, ja, diese Anschläge in Saudi-Arabien auf diese Ölanlagen, da steckt wahrscheinlich doch der Iran dahinter. Bisher hatte man diese Aussage vermieden. Der Druck wird aufgebaut, lange Rede, kurzer Sinn und mal sehen, wie das hier weitergeht. Es soll wohl Gespräche geben mit der iranischen Führung von Angela Merkel, von Bundeskanzlerin Merkel. Es soll auch ein Gespräch geben von Bundeskanzlerin Merkel mit Donald Trump. Also man wird so über Bande spielen bei diesem Thema. Direkt werden sich die Iraner und die Amerikaner nicht treffen.
Trump hat auch gesagt, die Zukunft gehört den Patrioten. Was meint er denn genau damit?
Ja, es ist eine Absage eigentlich an das, wofür die UNO steht, nämlich der Multilateralismus, die Zusammenarbeit der Nationen. Das Ganze hört sich dann so an.
Wise leaders always put the good of their own people and their own country first. The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots.
Also die Zukunft gehört den Patrioten und nicht denjenigen, die an die Globalisierung glauben. Und weise Führer, und damit meint er wahrscheinlich sich, setzen auf die Nation als allererstes. Da hört man dieses America First so ein bisschen durch. Das ist ein bisschen skurril, das hier ausgerechnet vor den Vereinten Nationen zu sagen. Denn eigentlich stehen die Vereinten Nationen für die gegenteilige Politik. Es war ohnehin so, dass Trumps Rede hier ein bisschen eine innenpolitische Wahlkampfrede war. Er hat sich gefeiert für die tollen Wirtschaftszahlen, gefeiert für die Arbeitslosenzahlen und daraus eben den Schluss gezogen, Leute, Patriotismus, damit gewinnt man.
Was hat denn derjenige dazu zu sagen, der aufgeschlossen hat, der eingeladen hat, UN-Generalsekretär Guterres?
Ja, der hat eigentlich das Gegenteil dessen gesagt. Er hat am Anfang seiner Rede nochmal daran erinnert, dass die Charta der Vereinten Nationen mit We the Peoples beginnt und nicht mit We the Nations. Also es geht um die einzelnen Menschen und es geht nicht um die Nationen. Und dann hat er davor gewarnt, dass die Welt vor einer neuen Spaltung steht.
I fear the possibility of a great fracture. The world splitting in two, with the two largest economies on Earth, creating two separate and competing worlds. which with their own dominant currency, trade and financial rules, their own internet and artificial intelligence capacities, and their own zero-sum geopolitical and military strategies.
Also eine Spaltung der Welt zwischen den beiden stärksten Wirtschaftsnationen. Er hat sie nicht genannt, aber er meint natürlich China und die Vereinigten Staaten, die auseinander zu driften drohen. Das betrifft den Handel, das Internet, auch die Entwicklung von internationalen Organisationen. Und er hat nochmal dazu aufgefordert, Leute, wir haben die Vereinten Nationen, um zusammenzuarbeiten und wir dürfen es nicht so weit kommen lassen, dass sich die Welt erneut spaltet, wie vielleicht im Kalten Krieg.
Was überwiegt denn da deiner Meinung nach momentan? Trump natürlich, der relativ viel kritisiert. Bolsonaro angeblich soll auch sehr scharf gewesen sein, hat die Umweltpolitik scharf kritisiert und gleichzeitig auf der anderen Seite dann wieder Guterres, der sagt, nee, es geht nur im Wir. Ist das mittlerweile da so eine Art Hate Speech Forum geworden in New York?
Ja, ganz so krass würde ich es nicht sehen. Heute ist so ein bisschen unglücklich gelaufen, kann man sagen, dass die ersten vier Redner ausgerechnet Leute waren, die sehr polarisieren. Es hat angefangen eben mit Bolsonaro, der nun wirklich polarisiert und hier auch ordentlich eine antikommunistische Rede gehalten hat. Danach kam Trump, der nun auch polarisiert. Dann kam der Ägypter und nach ihm noch Erdogan, der türkische Präsident. Also das hat mit vier Männern angefangen, die gelinde gesagt polarisieren. Aber so sind längst nicht alle. Ich denke, das wird sich auch alles wieder ein bisschen in zivilisiertere Form fügen. Das geht ja hier alles bis Samstag. Also es gibt noch eine Menge Reden. 193 Länder.
Peter Mücke, halte durch. Unser Korrespondent in New York über die UN-Vollversammlung heute an diesem Dienstag.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Zur Queen ist man besser nett in Großbritannien. Das kommt sonst nicht so gut an in der Bevölkerung. Es scheint Boris Johnson egal gewesen zu sein. Er hat die Queen für seine Zwecke eingesetzt. Die Zwangspause des Parlaments, die er statt der üblichen 2 Wochen auf 5 Wochen verlängert hat, die wurde von der Queen abgesegnet. Heute kommt nun raus, das alles so illegal gewesen von Boris Johnson. So urteilt heute zumindest der oberste Gerichtshof Großbritanniens, der Supreme Court. Welche Konsequenzen hat jetzt dieses Urteil? Darüber reden wir mit Nikolai von Ondarza von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er forscht zur britischen Politik. Schönen guten Abend, Nikolai.
Hallo.
Ist das jetzt für Boris Johnson, würdest du sagen, eine einkalkulierte Ohrfeige oder kann dieses Urteil illegale Zwangspause ihm richtig gefährlich werden?
Einkalkuliert war das mit Sicherheit nicht. Ich glaube, die Regierung war sich schon sicher, dass diese Zwangspause durchkommen wird. Und es ist erstmal eine große Blamage für ihn. Seine Strategie ist nicht aufgegangen und das Parlament tagt ab morgen wieder. Ich glaube nicht, dass er sofort zurücktreten wird. Dafür klebt er zu sehr am Stuhl. Aber das Parlament wird ihm jetzt das Leben nochmal deutlich schwieriger machen in den jetzt ja immer noch kommenden Brexit-Verhandlungen.
Der Parlamentssprecher John Bercow hat eben das Parlament aufgerufen, morgen 11:30 Uhr, dass sie da wieder zusammenkommen. Hat Johnson irgendeine Möglichkeit, noch das zu verhindern?
Das kann er nicht mehr verhindern. Das Parlament tagt jetzt. Was, glaube ich, noch durchgespielt wird, ist die Idee, doch noch mal so eine kurze Pause einzulegen, um zu einer sogenannten Queen's Speech zu kommen. Also das Parlament doch noch mal für eine Woche in die Pause zu schicken. Das wäre regulär, das könnte er weiterhin machen. Aber ich glaube, vor allen Dingen wird er sich erstmal den wütenden Abgeordneten stellen müssen, die jetzt noch mehr sagen, wir wollen mehr wissen über deine No-Deal-Pläne und wir wollen sicherstellen, dass du Großbritannien nicht ohne Zustimmung des Parlaments aus der EU führen kannst.
Aber Queen's Speech war doch auch sein Argument, von vornherein zu sagen, ich brauche ein bisschen länger Pause, oder?
Genau, also diese Prorogation, die er genutzt hat, die gibt es normalerweise in Großbritannien, die ist üblich, die dauert aber in der Regel immer nur etwa eine Woche und danach kommt dann diese sogenannte Queen's Speech. Also einmal im Jahr wird das Parlament für eine Woche in die Pause geschickt und dann eröffnet die Königin wieder das Parlament und sagt, das und das sind die Vorhaben der Regierung. Und diesen eigentlich üblichen Vorgang hat er eben missbraucht und gesagt, wir machen jetzt eben statt einer 5 Wochen Pause und wir halten eine Queen's Speech, ohne dass wir eigentlich ein neues Programm haben. Und da haben die Richter eben gesagt, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht mit diesem Trick das Parlament aus dem Geschäft nehmen.
Du hast es schon angesprochen, die Johnson-Gegner im Parlament, sie können vermutlich den Druck jetzt auf ihn noch erhöhen. Was könnten da in Sachen Brexit noch für Zugeständnisse gemacht werden von Johnson?
Ich glaube, Zugeständnisse eigentlich nicht mehr. Das Parlament hat schon klar gesagt, wir wollen den No-Deal zum 31. Oktober nicht. Wenn es keine Einigung Ende Oktober gibt, dann muss Johnson oder wer auch immer dann Premierminister ist, eine Verlängerung beantragen. Und ich glaube, was sie versuchen werden, ist, mehr Druck auf die Regierung auszuüben, offenzulegen, wie sie eigentlich mit den Gefahren des No-Deal-Brexits umgehen werden und mehr Fragen zu stellen, was wird eigentlich überhaupt mit der EU verhandelt? Denn aus Brüssel hört man, dass die Briten eigentlich immer noch nichts Richtiges vorgelegt haben.
Das heißt, es wird ausschließlich um Brexit gehen in den nächsten Tagen im britischen Unterhaus?
Da kann man von ausgehen. Also es ging eigentlich in der britischen Politik schon, ich würde sagen, seit Ende letzten Jahres im Parlament nur noch um den Brexit. Und Boris Johnson hat ja bisher auch jede Abstimmung im Parlament als Premierminister verloren und er hat keine eigene Mehrheit mehr im Parlament. Das heißt, ich glaube, es wird mindestens bis zum 31. Oktober nur darum gehen, wie kommt der Brexit und wann gibt es Neuwahlen und findet vorher noch der No-Deal-Brexit statt oder gibt es eben die Verlängerung der Austrittsverhandlungen?
Nikolai von Ondarza von der Stiftung Wissenschaft und Politik war das mit Einschätzungen zu dem, was jetzt in Großbritannien passiert. Der Supreme Court hat entschieden, Boris Johnson hat illegal gehandelt, als er das Parlament in eine lange Zwangspause geschickt hat. 2 Wochen wären regulär gewesen, 5 Wochen hat er da draus gemacht. Morgen kommt das Parlament wieder zusammen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Auf der Agenda des Landgerichts Rostock standen heute Dick Pics. Grund waren Berufungsverfahren. Der Mann war im Dezember 2017 zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen verurteilt worden, nachdem er unaufgefordert einer Frau Fotos seines Geschlechtsteils geschickt hatte. Den Tatbestand der sexuellen Belästigung sah das Gericht als erfüllt an, doch der Mann fand das ja alles halb so schlimm. Er hat sich ja anschließend entschuldigt. Das müsse berücksichtigt werden, also Berufung. Das Gericht hat heute entschieden, nee, Urteil bleibt rechtskräftig, Penisfotos schicken, das eine Straftat, Entschuldigung, hin oder her. Warum machen Männer das? Warum fotografieren sie ihr Geschlechtsteil und schicken es dann unaufgefordert rum? Ein Erklärungsversuch von unserer Reporterin Rebecca Endler.
Ich mache einen Beitrag über Dickpics.
Über Dickpics, ja.
Schon mal verschickt?
Nee, tatsächlich nicht. Nee, gehört sich nicht.
Nee, natürlich nicht, so ungefragt. Gefragt kann natürlich jeder und jede machen, was er oder sie will, ganz klar. Aber was geht bloß in Typen vor, die Fotos von ihrem Penis an fremde Frauen verschicken, die sie gar nicht drum gebeten haben?
Erstens ist das sexuelle Nötigung. Das ist so im Strafgesetzbuch verankert und das gehört sich einfach nicht, Punkt.
100%ige Ablehnung, wo ich auch nachfrage. Alle anständig. Toll, statistisch gesehen aber unwahrscheinlich. Denn laut einer YouGov-Umfrage von 2018 haben 22% aller Millennial-Typen schon mal ungefragt einen Dickpic verschickt. Aber warum?
Ja, das ist die Frage, ne? Vielleicht fühlen die sich in dem Moment einfach geil.
Also ich würde tatsächlich nochmal unterscheiden zwischen sexueller Belästigung und Exhibitionismus. Es gibt beide Fälle. Ja, mein Name ist Sandra Schwag.
Sandra Schwag ist Expertin für sexualisierte Gewalt und Medienpsychologie an der Uni Bielefeld. Sie sagt, Exhibitionisten, also Männer, die ungefragt online ihren Penis zeigen, weil sie das sexuell stimulierend finden, die gibt's natürlich. Aber weitaus häufiger lässt sich als Motivation nicht Geilheit, sondern tatsächlich sexuelle Belästigung vermuten. Im Sinne von,
hey, guck mal, was ich hier machen kann, ohne dass es für mich irgendwelche Konsequenzen hat.
Ich finde es sehr traurig. Also das heißt ja, dass irgendwo andere Beziehungen mit der Welt nicht laufen, dass man das Internet benutzt, um das zu kompensieren und dann auch noch das Genital, also um möglichst provokant zu sein, um irgendeine Reaktion von dieser Welt zurückzubekommen. Ich finde es eigentlich sehr, sehr traurig. Ja.
Bevor wir hier in zu viel Mitleid ausbrechen.
Also es ist bestimmt ein Erklärungsansatz, aber ich glaube, dass es mehr was mit bewusster Machtausübung zu tun hat und nicht, ich bin so unsicher, ich weiß nicht, wie ich mit Frauen umgehen soll, deswegen schicke ich Ihnen jetzt ein Foto von meinem Penis.
Bisschen Geilheit, ganz viel Macht. Soweit zu den Tätern. Aber was ist mit den Betroffenen? Ungefragte Dickpics haben laut YouGov 48% der Frauen zwischen Ende 30 und Anfang 20 bekommen. Ich bin eine von ihnen.
Ich noch nicht, aber eine Freundin von mir schon.
Unaufgefordert?
Natürlich.
Ja, wunderbar.
Hast du schon mal welche geschickt bekommen?
In der Tat.
Aufgefordert oder unaufgefordert?
Unaufgefordert.
Und wie hast du dich da gefühlt?
Unterschiedlich.
Also, du hast mehrere bekommen?
Ja, das eine, also einmal war, glaube ich, das war unangenehm und das andere, das war dann eher lustig, weil ich saß mit Freundinnen zusammen und dann.
Und genau das ist ein wichtiger Punkt. Wer einfach so seinen Penis verschickt, der hat gar keine Ahnung, was er bei der Empfängerin anrichten kann. Sitzt sie mit ihren Freundinnen zusammen, haha, was für ein hässlicher Pimmel, Nummer, Account, Adresse, geblockt, zack, fertig. Aber wenn es eine Frau trifft, die schon mal Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt gemacht hat, dann kann so ein Penisfoto ein altes Trauma wieder erwecken, absichtlich oder unabsichtlich.
Genau, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Also insgesamt gibt es natürlich nicht die eine Reaktion. Natürlich, wenn man sowas privat für sich behält und das einfach löscht, führt es eben dazu, dass letztendlich keine Konsequenzen entstehen für den Täter und dass auch keine Aufmerksamkeit auf dieses ja strukturelle Problem gelenkt wird.
Trotzdem sollte jede Frau für sich selbst entscheiden, welcher Umgang für sie der richtige ist. Anzeige erstatten ist eine Option. Allerdings nicht immer unproblematisch, sagt Sandra Schwag.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass das häufig nicht ernst genommen wird. Dass die erste Reaktion ist, na löschen Sie das doch einfach. Weil sexuelle Belästigung halt generell nicht ernst genommen wird gesellschaftlich. Leider, immer noch.
Ich habe tatsächlich neulich irgendwo gehört, dass sie irgendwie denken, die erwarten dann was zurück.
Ach so, nach dem Motto, ich schicke dir jetzt einfach meinen Penis und dann fühlst du dich aufgefordert, dir ein Foto von meiner Brust zu schicken, oder?
Ja,
das hat jemals in der Menschheitsgeschichte funktioniert?
Ich bezweifle das, aber...
Nix aber, never ever. Kein Penis kann so beeindruckend, so formschön, so außergewöhnlich sein, dass ihn irgendeine Frau auf der Welt gerne ungefragt unter die Nase gehalten haben will. Weder online noch offline.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir spulen noch mal ganz kurz zurück und gehen nach New York. Diesen Montag. UNO Hauptgebäude.
We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
Greta Thunberg gestern auf dem UN-Klimagipfel. Viel Emotion, viel Dramatik drin. Doch was bleibt eigentlich hängen? Bleibt ihre Message hängen? Bleibt hängen, dass sie sagt, ihr Staatschefs, ihr kümmert euch nur ums Geld, um euer Märchen vom wirtschaftlichen Wachstum? Oder geht das vielleicht sogar durch? Bleiben wir aufgrund von Emotionalität gar nicht beim Inhalt? Was braucht eine Rede mit Botschaft? Aggressivität, Pointierung, Tränen? Was meinst du, Moritz?
Also, auf jeden Fall braucht eine Rede klassischerweise Argumente, Gefühle und Authentizität. Und was sie dort gemacht hat, ist eben über Gefühle und Authentizität zu gehen. Und natürlich hat Greta mit dem Kontrasteffekt gearbeitet, weil eine solche Wutrede hätte man ihr nicht zugetraut. Und damit hat sie eben die Drastizität des Themas nochmal deutlich gemacht.
Das sagt Moritz Kirchner. Er ist Doktor der Politikwissenschaften, Diplompsychologe und auch Redenschreiber. Du sagst also, das war genau richtig von der Dosierung bei Greta Thunberg?
Ja, ich finde tatsächlich, also sie hat das Thema, was gerade aus ihrer Sicht und aus der Sicht auch von Fridays for Future sehr drastisch ist, eben mit drastischen Worten beschrieben und vor allem auch ihre Mimik war an dieser Stelle sehr spannend, denn der Zorn, auch der Zorn der jüngeren Generation hat sich in ihrem Gesicht gespiegelt und was sie auch gemacht hat, sie hat die Komplexität des Klimawandels auf diese moralische Frage von Gut und Böse reduziert. Das war von der Erkenntnistheorie her schwierig, aber damit hat sie das Ziel, Druck aufzubauen, was ja ihr Ziel dieser Rede ist, eben erreicht.
Du sagst, der Klimawandel wird drastisch, wenn wir nichts ändern. Dafür braucht es auch eine drastische Darstellungsform und einen drastischen Ausdruck. Gut, halte ich dagegen, dass man auch sagen kann, das schreckt ja auch viele Leute ab.
Natürlich gibt es Beispiele, wie zum Beispiel auf den Zigarettenpackungen, dass das auch für Leute abschrecken kann, wenn die Bilder zu drastisch sind. Aber die Lösungen sind ja bekannt. Schnellerer Kohleausstieg, weniger Fleischkonsum, weniger Fliegen. Da würden sich die Leute die Frage stellen, warum ist sie, um das zu erzählen, extra nach New York gefahren? Ihr geht es darum, das Bewusstsein zu schaffen, was das einfach für ein großes Problem ist. Und genau deswegen denke ich, dass sie mit dieser Rede, die halt wirklich auch eine überraschend wutgeladene Rede war, wirklich sehr, sehr viele Leute erreichen wird.
Und du glaubst wirklich, dass Blaming effektiver ist, als Lösung, konkrete Lösungen aufzuzeigen?
Das glaube ich nicht prinzipiell, aber ich glaube in der konkreten Situation von Greta Thunberg vor den Vereinten Nationen, weil sie damit ja auch mit dem Protokoll bricht und damit eben auch aufzeigt, dass sie sich eben nicht gewillt ist, an die Spielregeln zu halten, weil die Spielregeln aus ihrer Sicht dazu führen, dass das Problem nicht entsprechend gelöst wird. Normalerweise sollte man natürlich schon konstruktiv sein, aber das ist ja das, was sie eben für den Politikerinnen und Politiker als ihre Verantwortung betrachtet.
Jetzt hat sie da ein Stilmittel benutzt in dieser Rede. Sie sagt ja, how dare you, die ganze Zeit. Es wird verglichen schon mit I have a dream oder yes, we can. Ist das denn was, was wir rausziehen können? Für einen Vortrag bei uns auch, dass wir uns so ein Stilmittel aneignen, wenn wir wirklich eine Message haben?
Ja, schon bei Cicero kommt das Stilmittel der Wiederholung vor und das gilt als eine ganz klassische rhetorische Strategie, zumal man davon ausgehen kann, dass nur 10% von dem, was man sagt, hängen bleibt und genau über die Wiederholung kann man das steuern und dieses How dare you ist ja nicht umsonst jetzt schon eine Legende und sie hat damit natürlich auch eine hohe Form der moralischen Anklage gemacht, was natürlich für manche Leute einfach zu viel ist. Und es wird auch wieder Kritiker geben, die sagen, sie erhebt sich damit über die anderen, aber sie erreicht die Leute eben, indem sie diese klare, immer wiederkehrende Botschaft setzt.
Hast du gerade gesagt, nur 10% von Reden bleiben hängen?
Ja, also das ist so das, was man aus der allgemeinen Psychologie so weiß, dass tatsächlich nur ein Bruchteil von Reden hängen bleibt. Und gerade über die Betonung, aber auch die Wiederholung kann man durchaus steuern, was von Reden hängen bleibt. Denn das Gehirn kann nicht alles verarbeiten und muss dann eben eine Auswahl treffen.
Und wo platzieren wir denn die Botschaft, die wir haben? Am besten am Anfang der Rede oder damit aufhören?
Am besten tatsächlich beides. Es gibt in der Psychologie den Primacy-Recency-Effekt. Primacy heißt, der Anfang wird stark erinnert, Recency heißt, das Ende wird stark erinnert. Der Recency-Effekt ist stärker und genau deswegen sollte die Kernbotschaft ans Ende kommen, die sogenannte Take-Home-Message. Die ganz große rhetorische Kunst ist es allerdings, wenn man am Ende nochmal das betont, was man am Anfang gesagt hat, das nennt man die Klammerstrategie und das gilt als eine sehr erhabene rhetorische Vorgehensweise.
Moritz, was haben wir denn jetzt für eine Take-Home-Message in diesem Gespräch hier?
Die Take-Home-Message ist, dass es bei einer Rede vorwiegend darauf ankommt, wer sie redet und in welchem Kontext. Und dass Greta Thunberg an der Stelle sehr klar mit dem Überraschungseffekt, mit persönlichen Emotionen gearbeitet hat. Und dass natürlich an anderer Stelle und in einem anderen Kontext sie eine viel inhaltlichere Rede hätte halten müssen. Aber alleine die Tatsache, dass sich heute alle darüber unterhalten, zeigt, dass sie dort sehr, sehr vieles richtig gemacht hat.
Moritz Kirchner, Doktor der Politikwissenschaftler, Diplompsychologe, Redenschreiber. Ganz lieben Dank fürs Gespräch, Moritz.
Vielen Dank.
Schönen Dienstagabend dir.
Jo, tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir sprechen über Magersucht. Da denken viele von uns vielleicht an Frauen, die extrem dünn sind, einem Schönheitsideal hinterher hungern und wahrscheinlich weniger an Männer. Der britische Guardian berichtet, dass sich die Zahl von Männern, die sich wegen Essstörungen behandeln lassen in Großbritannien, dass die sich verdoppelt hat zwischen 2010 und 2018. Das klingt dramatisch. Verena von Keitz aus unserem Team ordnet das vor uns ein. Lässt sich denn erklären, warum es mehr Männer geworden sind?
Das ist ein schwieriges Thema. Ich habe darüber gesprochen mit Thomas Huber. Er ist Psychiater und Chefarzt an der Klinik am Corso in Bad Oeynhausen, einem Fachzentrum für gestörtes Essverhalten, das auch spezielle Programme eben für Männer anbietet. Und er meint zu den steigenden Zahlen:
Das hat vermutlich weniger damit zu tun, dass mehr Männer Essstörungen bekommen, sondern dass mehr Männer sich in Therapie trauen. Also prinzipiell ist es so, dass Essstörungen der klassischen Art, also damit ist Anorexie und Bulimie gemeint, bei Männern wesentlich seltener sind, so etwa in einem Verhältnis 1:11, könnte man sagen.
Also das würde bedeuten, weniger als 10% der Betroffenen sind männlich. Von denen gehen aber mittlerweile mehr in Therapie. Und Thomas Huber sieht einen Grund darin, dass zum einen psychische Krankheiten, und zu denen zählen ja auch Essstörungen, heute weniger stigmatisiert sind. Und dass zum anderen Männer inzwischen auch grundsätzlich eher zum Arzt gehen als noch vor 30 Jahren.
Weiß man denn, warum Männer magersüchtig werden oder Bulimie bekommen? Also hat das zum Beispiel damit zu tun, dass heute auch Männer ja alle perfekt und schlank aussehen müssen, also dieses Ideal auch haben?
Ja, das ist mal die erste Assoziation, die man bei dem Thema hat. Thomas Huber sagt, dass der Wunsch, diesen übersteigerten Schönheitsidealen zu entsprechen, also bei Frauen dünn und inzwischen auch sportlich, bei Männern eher muskulös, dass es zwar so eine Eintrittskarte ist, so eine Art Eintrittskarte in ein gestörtes Essverhalten, aber es ist nicht der Grund dafür.
Was sind denn dann die Gründe?
Die sind sehr unterschiedlich. Wenn jemand zum Beispiel sehr unsicher ist und wenig Selbstwertgefühl besitzt und denkt, ach, die anderen sind alle besser und klüger und schöner, dann kann durchaus eine Magersucht das Gefühl von Kontrolle geben und damit auch von Stärke. Aber andererseits, auch wenn jemand was Traumatisches erlebt hat, dann kann eine Essstörung entstehen, um damit klarzukommen.
Eine Magersucht kann helfen, insgesamt sehr viel weniger zu fühlen und kann helfen, sich mit wenig zu beschäftigen, außer Kalorien und Essen und Ähnlichem. Und das ist durchaus gar nicht so selten, dass im Hintergrund ein Trauma ist, was an die Oberfläche drängt. Und das kann ich halt ganz gut unterm Deckel halten mit einer Magersucht.
Und deshalb ist es für Betroffene eben auch oft zu schwer, davon zu lassen, weil sie oft glauben, dass ihnen dadurch ihr Halt im Leben verloren gehen würde, wenn sie es lassen würden, wenn sie die Magersucht aufgeben.
Gibt es denn Unterschiede bei der Behandlung von Männern und Frauen, die zur Therapie kommen?
Eigentlich nicht grundlegend, sagt Chefarzt Thomas Huber.
Für Männer ist Psychotherapie ein bisschen schwieriger als für Frauen, sage ich mal so generell, weil sie oft nicht so gewohnt sind, über Gefühle zu sprechen oder sich selbst so zu hinterfragen. Und deswegen gibt es so ein paar extra Angebote, eine spezielle Männergruppe für die Männer, wo sie sich untereinander austauschen können. Aber letztlich ist die Behandlung ähnlich wie bei den Frauen. Einerseits eine Verbesserung des Essverhaltens und andererseits die Suche nach den Ursachen.
Und in der Klinik am Korso in Bad Oeynhausen ist das Erste, was alle Neuankömmlinge erwartet, dass sie versuchen sollen, eine normale Mahlzeit zu essen, gemeinsam mit anderen Patientinnen und Patienten in der Klinik. Das ist für viele erstmal wohl so eine Art Super-GAU, oh Gott, eine ganze Mahlzeit essen. Mhm. Aber bei einigen würde es erstaunlich gut funktionieren.
Ja, das kann man sich vorstellen, dass das eine große Challenge ist. Ist denn eine Essstörung was einen das ganze Leben lang begleitet? Also wird man das nicht mehr los oder wie ist das?
Also das kann natürlich sein. Vielleicht heißt es auch deshalb oft, dass eine Magersucht nicht heilbar ist, weil es immer wieder auch vorkommt. Aber Thomas Huber, der sich ja mit sehr vielen essgestörten Menschen schon auseinandergesetzt hat und sie kennengelernt hat, der sieht es nicht so.
Das ist etwas, was Betroffene sehr, sehr oft sagen und auch glauben und denken. Aber ich kenne genug Menschen, die von sich selber überzeugend sagen können, ich hatte mal eine Essstörung und die ist heute kein Thema mehr.
Und wenn wir nochmal drauf gucken, offenbar ist die Prognose in dem Punkt bei Männern auch etwas besser als bei Frauen.
Also, Essstörungen, klar, können auch Männer entwickeln inzwischen, lassen sich aber immer mehr auch therapieren, was gut ist.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir reden über Peinlichkeiten. Sicherlich bei euch auch schon irgendwie die ein oder andere Geschichte euch peinlich gewesen. Und noch peinlicher, wenn man die dann noch findet im Netz, wenn man sie ergoogeln kann. Glücklicherweise gilt ja in der EU das Recht auf Vergessen. Das heißt, wenn was wirklich Schlimmes über einem Netz steht, dann darf man zum Beispiel Google sagen, lösch das bitte aus den Suchergebnissen. Und Google muss das dann tun. Aber nicht immer, hat jetzt der Europäische Gerichtshof entschieden. Sophie Stiegler aus unserer Nachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. Du hast dir das Urteil näher angeschaut für uns. Wann muss Google denn nicht löschen?
Also wenn die Öffentlichkeit ein berechtigtes Interesse an der Information hat, die da gelöscht werden soll, dann zum Beispiel, da sollen Suchmaschinenbetreiber abwägen und eventuell auch sagen, nein, das Interesse an dieser Information wiegt schwerer als dein Recht auf eine Privatsphäre. Konkret ging es zum Beispiel um einen Mann aus Frankreich, der alte Beziehungen zu Scientology verschwinden lassen wollte und Google hatte aber gesagt, nö, das lassen wir drin. Und noch eine Einschränkung hat das Gericht klargestellt, dass nämlich Google nicht weltweit löschen muss, sondern der Konzern muss nur die Suchergebnisse in den europäischen Versionen von seiner Suchmaschine bereinigen.
Also das heißt, wenn ich in Deutschland suche, dann darf ich es nicht sehen in den USA zum Beispiel, aber schon, oder wie?
Ja, genau. Also das hat Google schon eine ganze Weile so gemacht und wurde darin eben jetzt bestätigt in dem Urteil.
Ja gut, dann gehe ich halt einfach auf die Seite von Google USA und suche da.
Ja, ganz so einfach ist es ja nicht. Anhand deiner IP-Adresse sieht Google ja, wo du bist, zumindest normalerweise. Und das Gericht hat auch nochmal extra gesagt, die Suchmaschinenbetreiber müssen die Nutzer davon abhalten, genau sowas zu machen. Aber es ist ja jetzt auch nicht so schwierig, technisch vorzutäuschen, du wärst in einem anderen Land. Mhm. Und dann käme man tatsächlich dann doch wieder an die eigentlich gelöschten Suchergebnisse.
Warum soll das Recht auf Vergessen eigentlich überhaupt an der EU-Grenze aufhören? Das macht ja irgendwie im Internet gedacht keinen Sinn, oder?
Ja, denkt man zuerst, aber ich glaube, der Gedanke dahinter ist, dass so eine Regelung schon auch leicht missbraucht werden kann. Also wenn ein Politiker von einem autoritären Regime seine dunkle Vergangenheit löschen will, könnte dieses Recht auf Vergessen ihm das deutlich leichter machen. Verschiedene Organisationen, die sich für Meinungs- und Pressefreiheit einsetzen, die sehen da eine Gefahr und die sind deshalb auch ziemlich froh über dieses Urteil, weil sie sagen, EU-Behörden dürfen nicht bestimmen, welche Suchergebnisse Leute zum Beispiel in Amerika oder Asien sehen. Und wir fänden es jetzt auch nicht so cool, wenn die russischen Behörden bestimmen würden, was wir in Europa sehen dürfen.
Absolut. Der Europäische Gerichtshof hat klargestellt, welche Grenzen es gibt beim Recht auf Vergessen im Netz. Informationen und Einzelheiten dazu aus unserer Nachrichtenredaktion von Sophie Stiegler.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.